Ja, Aaron, du hast gesagt, es sind ganz unterschiedliche Gefühle vorhanden. Ein Gefühl, das ihr nicht heute Morgen haben solltet, ist das Gefühl von der Müdigkeit. Das wäre nicht so gut. Also ich unternehme alles, dass ihr nicht schläfrig werdet, aber ich weiss nicht, ob es mir gelingt. Ja, der Krieg in der Ukraine, der tut ja mit uns allen etwas machen. Da sind wir alle irgendwie betroffen. Natürlich haben viele Leute haben Angst. Die direkt Betroffenen natürlich am meisten. Die Leute vor Ort. Leute in Europa haben Angst vor Versorgungslücken. Bei Gas, Rohstoff. In der Dritten Welt hat man Angst vor Aufständen. Wenn es kein Brot mehr gibt, weil der Weizen fehlt. Allgemein hat man Angst vor Inflation. Dass die Weltwirtschaft, die Konjunktur abgewürgt wird. Man hat Angst vor einer Eskalation, dass es schier einen Weltkrieg gibt. Es gibt einen Haufen Angst. Leute haben eine Wut im Bauch über so viel Brutalität, die man hier sehen muss. Es gibt einen Haufen Mitgefühl, Solidarität. Es gibt Ohnmacht auf Seite von uns, aber auch von den Politikern, wo ein ums andere so Gespräche geführt werden und es nützt alles nichts im Moment. Es gibt aber auch Hoffnung von Leuten, die hoffen, dass es besser wird. Es ist natürlich auch Hoffnung da, dass Verhandlungen etwas bringen. Und ich glaube, das sind alles Gefühle, die können entweder gefangen nehmen oder sie können freisetzen. Und darum, wenn wir in dieser Serie sind, Freiheit leben, in die Freiheit kommen, dann muss man einfach auch über Gefühle schwätzen. Denn Gefühle, die können gefangen nehmen. Und das bekannteste Gefühl, das gefangen nimmt, das ist natürlich Angst, oder? Angst in jeglicher Form sind ein Klassiker, die einem können gefangen nehmen können. Aber auch Hass kann einem vereinnahmen und gefangen nehmen. Gleichgültigkeit kann einem gefangen nehmen, dass man wie gelähmt ist und von lauter Gleichgültigkeit eben nichts macht und einfach zuschaut. Oder Bitterkeit ist so etwas, was das Herz kann gefangen nehmen und fest umklammern. Oder ich denke auch, so Schmerzen ist auch etwas, was gefangen nehmen kann, wenn man körperliche Schmerzen hat und aus dem aus einem Haufen Bewegungen nicht möglich sind oder man vieles nicht mehr machen kann. Und auch so ein bisschen gefangen genommen ist. Aber Gefühle können ja auch freisetzen. Erleichterung. Wir alle kennen das Gefühl von der Erleichterung und wie befreiend das ist. Wenn man vielleicht verschont geblieben ist oder bewahrt. Oder Hoffnung beflügelt doch. Und Liebe, die lässt doch aufblühen. Oder? Wenn wir denken, oder? Wenn Leute verliebt sind, wie das hier befreit und wie die aufblühen. Oder? Erwartungen. Können in Bewegung setzen, wenn man in Erwartung ist, dass etwas kommt. Oder Nervosität fokussiert. Darum ist es eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, wenn man überhaupt nicht nervös ist, wenn man irgendetwas machen muss. Weil Nervosität hat die positive Eigenschaft, einem zu fokussieren auf das, was man tut. Oder es gibt so eine heilige Unzufriedenheit, die einem sagt, doch, ich möchte noch mehr, die einem in Bewegung setzt. Also Freiheit hat doch sehr viel mit Emotionen und mit Gefühlen zu tun. Und darum muss man schauen, dass man einen guten Umgang mit seinen Gefühlen hat, wenn man in Freiheit leben will. Oder man muss diesen Umgang vielleicht lernen. Und jemand, der das hätte lernen oder hätte sollen lernen, das war der Prophet Jona. Und die bekannten Geschichten von Jona sind ja die, wo er geflohen ist auf der Flucht nach Tarsis und nachher im Wal war. Und die andere Geschichte, wo er so auf dieser Wächterposition war, unter dem Rizinusstrauch. Das sind so die beiden bekannten Geschichten. Und bei diesen beiden Geschichten war der Jona ein Gefangener von seinen eigenen Gefühlen. Und ich lese euch jetzt aus Jona 1, 1-15. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und uns von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von dem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Die Seebären, die hier auf dem Schiff gesehen sind, die rauen Typen, die haben Emotionen gezeigt. Das Unwetter hat ihnen Angst gemacht und sie sind so richtig in Panik geraten. Da sind Emotionen im Spiel gewesen. Dort, wo der Jona ihnen gesagt hat, dass er auf der Flucht ist und dass das Unwetter wegen ihm gekommen ist, da ist ihre Angst noch viel grösser geworden. Und sie haben eigentlich versucht, den Jona zu retten. Sie haben Mitgefühl mit ihm. Sie haben versucht, ans Land zu kommen. Und am Schluss, wo dann der Sturm still war, da war es dann so, dass sie Gottesfurcht hatten. Also die Seebären, die haben Gefühl gezeigt. Und sie haben ein angemessenes Gefühl gezeigt auf die Situation. Aber wer überhaupt keine angemessene Reaktion gezeigt hat in dieser Geschichte, das war der Jona. Der hat überhaupt keine Reaktion gezeigt. Er hat gar keine Gefühle gezeigt. Er hat keine Gefühle gezeigt. Man weiß nicht, warum er nicht wollte auf Ninive gehen. Da steht nichts, ob er Angst hatte oder nicht. Wird nicht gesagt. Dann schläft er völlig cool, während die anderen eben von ihren Emotionen übermannt sind. Schläft er völlig cool unten im Schiff, wie wenn nichts gesehen wäre. Auch völlig emotionslos erzählt er den Seebären, dass er eigentlich der Grund ist, warum es ihnen jetzt gerade so übel geht. Keine Gefühlsregung dabei. Und nachher, als er sagt, dass sie ihn sollen ins Meer werfen sollen, dann erzählt er das auch, wie wenn nichts gesehen wäre. Also der Jona, der zeigt absolut keine Emotionen. Es ist eigentlich völlig verrückt, wie emotionslos der Jona im Gegensatz zu den Seeleuten gesehen ist. Und das Verrückte ist, das ändert sich auch nicht, nachdem er seine Auszeit im Wahl genommen hat und dann doch noch auf Ninive gegangen ist. Und ich lese euch jetzt vom Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war aber eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und es ist eigentlich verrückt. Auch das Mal zeigt der Jona keinerlei Emotionen. Er zeigt keine Emotionen beim zweiten Aufruf von Gott, wo er ihm den Auftrag gibt. Und er zeigt eigentlich auch keine Emotionen, wenn er den Auftrag ausführt. Er geht völlig emotionslos an die Sache an und völlig ohne jegliche Leidenschaft ruft die Leute von Ninive zur Buße auf. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass die Buße da hat, bei so einer emotionslosen Predigt. Eine Predigt mit 9 Worten, die er ausgesprochen hat, völlig ohne jegliche Gefühl. Und es ist eigentlich verrückt, in dieser ganzen Geschichte von dem Jona kommt er völlig emotionslos über. Er zeigt keine Gefühle. Er zeigt keine Gefühle, dass er irgendwie Angst hätte vor dem Auftrag. Er zeigt auch überhaupt keine Gefühle, dass er Reue gespürt hätte, dass es erst mal nicht gegangen ist. Es ist auch nicht irgendwie ersichtlich, dass er Freude hatte, dass er eine zweite Chance bekommen hat, auf Ninive zu gehen. Und er zeigt natürlich überhaupt kein Mitgefühl mit Ninive. Also, der Jona scheint ein komplett emotionsloses Wesen zu sein. Aber das ist er natürlich nicht gesehen. Denn wir alle sind Menschen, die Emotionen haben. Emotionen, die gehören zu uns Menschen. Die begründen ein Stück weit unsere Existenz. Emotionen gehören zu uns Menschen. Das bewusste Erleben von Gefühlen, das unterscheidet uns von künstlicher Intelligenz. Oder ich weiss nicht, die Raumschiff Enterprise kennen, oder mit dem Spock oder in der modernen Version mit dem Data, oder? Die haben immer eigentlich, sind ja eigentlich fast menschliche Wesen, aber sie haben keine Emotionen, oder? Und das ist eigentlich dann ihr Wunsch, Emotionen können zu haben, weil das macht uns Menschen aus, emotional zu sein. Und das macht auch unsere Einzigartigkeit aus. Wisst ihr, der Aaron schon angedeutet hat, Menschen können ganz unterschiedliche Emotionen haben in der gleichen Situation. Das macht uns einzigartig, dass jeder etwas anders fühlt, ganz unterschiedlich. Und es macht uns natürlich auch zu sozialen Wesen, oder? Emotionen zu haben. Also Beziehungen ohne Emotionen ist ein bisschen schwierig. Also man kann das schon haben, aber es ist nicht so einfach. Es fördert also Beziehungen. Natürlich auch unsere Beziehungen untereinander, aber auch die zu Gott. Und Gefühle sind so etwas wie die Sprache der Seele. Gefühle, die zeigen, was tief in unserer Seele vorhanden ist. Emotionen, Gefühle, die spiegeln eigentlich ungefiltert, was wir wirklich denken. Zum Beispiel vielleicht Neid. Oder Erlebnisse, die wir vielleicht nicht verarbeitet haben. Wenn plötzlich Bitterkeit aufkommt und eine Erinnerung, oder, dann kommt das von tief unten raus. Oder wie man eine Situation einschätzt. Oder? Man kann auch so cool tun, oder? Wenn man dann plötzlich in Panik gerät. Dann zeigt das, dass man eben, wie man die Situation wirklich einschätzt und was man dann von dieser Sache glaubt. Oder es zeigt, wie Beziehungen wirklich sind, wenn ich einfach ein Gefühl von der Verachtung in mir trage. Das zeigt dann, was ich wirklich über den anderen denke. Oder was unsere Motive sind. Wenn Wut in uns kocht, oder? Das alles spiegelt irgendwie, was tief in unserer Seele vorhanden ist. Und das ist ja nicht immer angenehm. Und darum tut man es ein bisschen unterdrücken, ausblenden. Will es vielleicht nicht wahrhaben, tut es wegdrücken. Und so im Ausblenden von Emotionen, da muss ja der Jonah ein Weltmeister gewesen sein, oder? Meisterhaft. Man hat ja überhaupt nichts gemerkt von Emotionen. Darum, er hat seine Emotionen können perfekt unterdrücken. Aber es hat ihm nichts genutzt. Er war trotzdem ein Gefangener gewesen von seinen eigenen Gefühlen. Die haben ihn bestimmt. Seine verborgenen Gefühle, wo man nichts liest davon, sind trotzdem bestimmend gewesen für ihn. Der Hass gegen die Assyrer, die sein Volk so geknechtet haben. Oder die Bitterkeit gegen Gott, weil er nicht eingegriffen hat und sein Volk geschützt hat. Verachtung für die Stadt Ninive, wo er nicht wollte, dass sie überhaupt gerettet wird. Er hat es ihnen nicht gegönnt, dass sie umkehren. Das Misstrauen gegen Gott, wo er gedacht hat, ja, er ist doch nicht gerecht in meinen Augen. Obwohl der Jonah keine Emotionen gezeigt hat, war er trotzdem getrieben von seinen negativen Gefühlen. Und diese negativen Gefühle, die haben ihn zur Flucht veranlasst. Und er ist davon gelaufen, anstatt in die Freiheit zu kommen. Weil er hätte ja eigentlich auf Ninive gehen sollen. Und dort hätte er in die Freiheit kommen können. Er hätte wachsen können. In die Freiheit wachsen. Und er hätte emotional wachsen können. Indem er die Angst besiegen konnte. Und er hätte den Hass ablegen in Ninive. Und er hätte eben auch geistlich wachsen können. Indem er die Erkenntnisse bekommen hätte, dass auch er Gnade nötig hat. Und dass Gnade für alle gilt. Also der Jonah hat eigentlich in die Freiheit kommen. Aber er ist davon gelaufen und war bestimmt von seinen negativen Gefühlen. Und ich glaube, das kann uns auch so gehen. Es kann auch so sein, dass wir auch verdeckte Gefühle haben, die wir zum Teil vielleicht nicht einmal so richtig benennen können, aber sie sind vorhanden. Und die hindern uns daran, an einen Ort zu gehen, wie in Ninive, wo wir in die Freiheit kommen könnten. Wo wir reifen könnten, emotional und geistlich. Und dann bedeutet es irgendwie Stillstand, wenn man eben davonläuft und nicht an die Ort geht. Wenn man zum Beispiel eine Aufgabe nicht übernimmt. Obwohl man eigentlich an dieser Aufgabe könnte wachsen und reifen, emotional und geistlich. Dass man könnte wachsen und lernen, Sorgen ablegen und Gott zu vertrauen. Oder es gibt ja Menschen, die meiden Ort. Und ein Ort ist für Menschen Spital. Also ich habe in meiner Verwandtschaft nicht wenige gehabt, die nicht wollen ins Spital gehen wollen. Also nicht, um sich selber behandeln, will ja niemand gehen, nicht? Sondern um zu besuchen. Nicht? Dass sie einfach Leute sind, nicht besuchen, weil sie Angst hatten, ins Spital zu gehen, weil sie irgendwie nicht umgehen konnten mit der Situation und mit dem Leid, das sie damit verbinden und dann Angst hatten. Oder? Dabei, wenn sie dort angegangen wären, hätten sie können reifen, hätten können lernen, mit Trauer umzugehen und auch irgendwie die Erkenntnis bekommen, dass Gott im Leid anwesend kann sein. Oder ein anderes, wo man irgendwie dann gefangen ist und nicht in die Freiheit kommt, ist vielleicht ein beim Feedback geben. Wo man eigentlich könnte lernen, den eigenen Stolz ablegen und sich einmal anhören, was jemand anderes über einen denkt oder über die eigene Leistung. Und dann könnte aus Fehlern lernen und dazu gewinnen. Und man könnte emotional und geistlich reifen. Oder den Umgang suchen mit Personen, die einen verletzt haben. Dass man so den Hass ablegen könnte, Vorbehalt, Misstrauen und könnte in die Freiheit kommen. Oder Menschen von Jesus zu erzählen. Dort könnte man wachsen, lernen, mit dem Gefühl von der Ablehnung umzugehen und geistlich zu wachsen, Erbarmen zu haben und Mitgefühl für Menschen, die verloren gehen, wie die Menschen in Ninive. Und der Jonah, der hatte ja den Auftrag gehabt, die gute Botschaft den Menschen in Ninive zu bringen. Und als Nebeneffekt hätte ich auch in die Freiheit kommen können. Geistlich und emotional reifen können. Und das Verrückte ist, er ist eigentlich nie richtig in Ninive angekommen. Er ist nie in Ninive angekommen. Und die Ironie von dieser Geschichte ist ja die, dass Gott viel mehr Mühe hatte mit dem Jona als mit Ninive. Ninive hat sich positiv verändert. Dort ist irgendetwas passiert bei ihnen. Und beim Jona ist nichts passiert. Er ist immer noch ein Gefangener von seinen negativen Gefühlen gewesen. Die Bewohner von Ninive, die sind in die Freiheit gekommen. Obwohl er so eine emotionslose Botschaft verkündet hat, so widerwillig dorthin gegangen ist, trotzdem hat Ninive mit dem angemessenen Gefühl von der Reue reagiert. Und dadurch sind sie in die Freiheit gekommen. In die Freiheit von ihrem Verhalten, das sie hatten, und in die Freiheit vom Gericht von Gott. Ich lese euch aus Jona 3, 5 bis 7. Jetzt müssen wir hier orientieren. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in einen Sack und setzte sich in die Asche und ließ sich ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser zu trinken geben. Ganz Ninive hat das Gefühl gezeigt von der Reue. Und das Verrückte an dieser Geschichte, und das ist ja noch interessant, sogar Tiere haben gefastet. Das ist eigentlich verrückt, oder? Und weil sie eben das angemessene Gefühl gezeigt haben auf die Botschaft, die Gott ihnen hat übermitteln lassen, sind sie in die Freiheit gekommen. Sind umgekehrt. Aber der Jona, der hat immer noch seine Gefühle hatte und war gefangen in seinen Gefühlen. Nachdem Ninive umgekehrt ist, nicht mehr von diesen Gefühlen, die irgendwie versteckt waren und brodelt haben, sondern nachdem sie eben Buße da haben, eigentlich von diesen Gefühlen, die unkontrolliert an die Oberfläche gekommen sind. Und ich lese euch jetzt hier ab 3,10 bis 4,11. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdross Jona sehr. Und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du zu Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorre. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er müde wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Um mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. In dem Kapitel vorher hat man überhaupt nichts erfahren von dem Gefühl von Jona. Und jetzt plötzlich kommen sie alle aufs Mal völlig unkontrolliert an die Oberfläche. Der Jona ist enttäuscht, dass Ninive nicht vernichtet worden ist. Er ist verrückt, dass den Menschen jetzt nicht das Gericht gemacht wird. Er ist gefrustet, dass Gott Erbarmen gezeigt hat. Und nachher hat er eine sinnige Freude von dieser Studie, die hier aufwächst. Oder? Und nachher suhlt er sich so richtig unter dieser Studie im Selbstmitleid. Der Jona, der lässt sich so richtig von seinen Emotionen treiben. Zweimal sagt er ja nachher, dass er lieber tot wäre, als leben würde. Und das zeigt, wie sehr dass er sich emotionsmäßig hat gehen. Und er sitzt dort unter dem Rizinusstrauch und ist eigentlich wie ein kleines Kind, das völlig unreflektiert sich einfach gehen lässt. In einem emotionalen Rausch. Und das Verhalten ist wenig hilfreich für einen befreienden Umgang mit seinen Gefühlen. Ich glaube, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Wenn wir uns einfach treiben lassen von unseren Gefühlen und einfach so richtig in den Rausch hineinkommen, dann werden wir eigentlich immer noch mehr gefangen genommen von diesen Gefühlen. Ich weiss, wir haben auch noch beim Arbeiten haben wir so ein geflügeltes Wort gehabt, das hat Kontrollverlust geheissen. Das war immer das, wenn es irgendwie nicht laufen wollte beim Arbeiten, oder? Und die mit mir hier geschafft haben, die haben gesehen, dass ich da so einen 750 Gramm Hammer habe, oder? Den habe ich immer dort schon gehabt. Dann hat man den Hammer genommen und auf irgendein Brett eingehauen, oder? Völlig sinnlos, oder? Zum Tod abreagieren. Oder? Das war die gute Variante. Die schlechte war, dass man das Material, das man daran geschafft hat, auf die Werkstatt geschossen hat. Aber das war ja dann meistens blöd, weil man es wieder flicken, oder? Also so Wutausbrüche, oder? Das ist wenig hilfreich. Oder wenn man in so Schimpftiraden reinkommt. Oder? Und ich bin ja selber ein relativ kontrollierter Mensch, emotional, würde ich jetzt mal so behaupten. Also leichte Anflüge von Jonaismus. Aber mit dem Kind. Ich hatte auch die Momente, wo ich gesagt habe, so, jetzt würde ich mich nicht mehr kontrollieren. Oder? Und dann fängt man an zu schimpfen, oder? Und es wird immer verreckter, oder? Also immer lauter. Und ich glaube, ihr kennt das, oder? Nein, ihr kennt das nicht. Das ist gut. Ja, gut. Ich glaube, wir müssen die Rollen tauschen, oder? Die müssen da vorne kommen und ich muss da runter gehen. Ja. Oder Selbstmitleid. Wer kennt das nicht, wenn man eben wie der Jona im Selbstmitleid zerfließt? Und es wird immer schlimmer. Es nimmt einem immer mehr gefangen und man kommt immer mehr in den Strudel rein. Und ich glaube, ab und zu ist es ja auch so, dass wir, so wie der Jona unter einem Rizinusstrauch hocken und sind gefangen in unseren Emotionen. Und dann kommt Gott und stellt eine Frage. Es ist interessant, dass Gott ist gekommen und hat eine Frage gestellt. Zweimal hat ja der Jona gesagt, ich möchte lieber tot sein als leben. Einmal aus Wut über das, dass Gott so gnädig war und nachher von lauter Selbstmitleid, weil die Studie jetzt nicht mehr war. Und beide Mal fragt Gott, zürnst denn du zu Recht? Und eigentlich fragt er, ist das Gefühl, das du hier hast, ist das angemessen? Ist das Gefühl hilfreich? Und mit dieser Frage hat ihm ja eigentlich Gott eine Tür auftun. Er hat ihm eine Tür öffnen in die Freiheit, wo eben Emotionen können, die Wirkung haben, die positiv befreiende Wirkung, für die, die wir sie ja eigentlich haben. Dass tiefe Beziehungen vorhanden sein können und Beziehungen können wachsen. Dass man umdenken kann, von falschen Wegen umkehren. Oder dass man Leidenschaft für etwas entwickeln kann, für einen Dienst oder eben auch für andere Menschen. Oder dass man dankbar sein kann, Erinnerung an Gottes Güte und sich freuen daran, was Gott Gutes tut. Gott hat dem Jona eine Tür aufgetan für ein emotional gesundes, befreites Leben. Und der Jona hat die Türen, wie er ist, ein Büffel, oder? Hat er die einfach zugeschossen? Nein, zu Recht. Ich zürne zu Recht. Und das ist eigentlich tragisch. Und die Geschichte, die hört ja offen auf. Es gibt einige Geschichten im Alten Testament, die offen aufhören. Aber das, beim Jona ist das markant. Wir wissen ja nicht, wie es weitergegangen ist mit ihm. Was für ein Leben, das er nachher geführt hat. Völlig offen. Und das ist eigentlich eine tragische Figur. Aber wir müssen ja das nicht sein. Und wir können die Frage, die Gott dem Jona gestellt hat, die können wir uns selber stellen. Also eine befreiende Frage, für in eine Freiheit hineinzukommen und in einen gesunden Umgang mit unseren Emotionen. Ist das Gefühl angemessen, das ich jetzt habe? Ist das hilfreich? Und vor allem, stimmt das Gefühl mit dem überein, was ich glaube tue? Und das bedingt natürlich, dass man sich überhaupt zuerst einmal im Klaren ist, was man selber fühlt. Und das ist gar nicht so einfach. Ich weiss nicht, ob ihr immer sagen könnt, was ihr fühlt. Ich finde es immer noch schwierig. Und das ist schwierig. Ist gar nicht so einfach. Tönt im ersten Moment einfach. Aber wenn ich euch frage, was ihr wirklich genau fühlt, ist es dann vielleicht schwieriger. Fühlst du Wut oder Enttäuschung? Fühlst du Liebe für jemanden oder Bewunderung? Das ist nicht das Gleiche. Hast du Leidenschaft für etwas oder beseelt dich Ehrgeiz? Das ist auch nicht das Gleiche. Oder fühlst du wirklich Reue oder nur Wut, dass du aufgeflogen bist? Das ist auch nicht das Gleiche. Es ist gar nicht so einfach, seine Gefühle zu benennen. Und es gibt ganz viele Leute, die können ihre Gefühle nicht wirklich benennen. Und zwar nicht so ich glaube, wir alle haben Gefühle, wo wir nicht so ganz genau sagen können, was jetzt das wirklich genau ist. Aber so die Groben können Leute auch zum Teil nicht benennen. Und Bevölkerungsgruppen, die da ein bisschen eher betroffen sind, das sind die Männer, oder? Uns fällt das schwieriger als Frauen, unsere Gefühle können zu benennen. Es ist gar nicht so einfach. Und dann braucht man aber Zeit. Man muss einen Moment Zeit haben und sich zu reflektieren. Was fühle ich wirklich? Und man braucht dazu auch eine gewisse Ruhe. In der Hektik vom Alltag, und wenn alles so Schlag an Schlag geht, dann kannst du deine Gefühle aber nicht richtig sortieren. Und ab und zu ist es hilfreich, wenn einem jemand hilft beim Sortieren von den eigenen Gefühlen, dass man ein Gespräch sucht mit jemandem. Und das Verrückte ist eben das, dass all diese Sachen, die hätte der Jona gehabt. Das ist verrückt. Unter dem Rizinusstrauch, im Wal innen, er hat immer Zeit gehabt, er hat Ruhe gehabt und er hat die Hilfe von außen, dass Gott mit ihm geredet hat. Und leider hat er die Chance nicht genutzt. Hat er sie genutzt, hätte er einen Schritt weiterkommen in die Freiheit und hat einen gesunden Umgang mit seinen Gefühlen lernen und hat diese Frage anwenden, um seine Gefühle zu sortieren, die ihm Gott eigentlich auf dem Silbertablett so präsentiert hat. Sind deine Gefühle angemessen? Sind sie hilfreich? Stimmen sie überein mit dem, was ich glaube? Bestimmt das, was ich glaube, meine Gefühle? Oder das, was ich fühle, mein Glauben? Und ich glaube, diese Fragen, die sind hilfreich für einen befreienden Umgang mit seinen eigenen Gefühlen. Zum Beispiel, wenn man sich fragt, ist es denn angemessen, sich Sorgen zu machen, wenn Gott sagt, dass er für uns sorgt? Da wissen wir ja eigentlich die Antwort. Eigentlich nicht. Das ist nicht ein angemessenes Gefühl. Und darum sollte man sich von der Erkenntnis leiten lassen, dass Gott gut ist und uns versorgt, Und von dem sein Gefühl ableiten. Ein Gefühl von der Sicherheit. Gerade in dieser Zeit, wo wir momentan, ist ja eine völlig verrückte Zeit, oder? Wo alles drunter und drüber geht. Und wir alle nicht wissen, was noch kommen wird. Aber wir wissen, Gott ist mit uns. Das wissen wir. Wie auch immer das kommen wird, können wir mit ihm rechnen und seine Zusagen bleiben. Und das kann unser Gefühl bestimmen. Und nicht die Angst, was kommen wird, sein könnte, Sorgen, irgendwelche Sachen, die man sich ausmalt, sondern dass man Gott festhält. Oder ein anderes Gefühl, das aufkommen kann, nicht nur beim Jona, dass man sich über das Unglück von anderen freut. Dass man sich fragt, ist das ein angemessenes Gefühl? Und der Jona hat so da, wie wenn das wäre, oder? Er hat das völlig ausgelebt und Gott noch Vorwürfe gemacht. Aber wir wissen ja, dass es nicht ein angemessenes Gefühl ist, sich über das Unglück von anderen zu freuen. Und darum ist das angemessene Gefühl auf so etwas Reue und Buße. Und dass man dem Gefühl nicht Raum gibt, sondern das Gefühl durch etwas Positives füllen tut. Nämlich, dass man anderen das Gute gönnt und nicht missgünstig ist. Und dem Gefühl Raum gibt, dass man sich mitfreuen kann mit anderen. Und das ist eigentlich ein befreiendes Gefühl, denn, sich mit anderen zu freuen und nicht missgünstig sein und sich am Unglück von anderen und an der Misserfolg ergötzen. Oder ist zum Beispiel angemessen, verrückt zu werden, in Wut zu geraten, wenn Menschen ungerecht behandelt werden? Und ich glaube, ja. Das ist ein angemessenes Gefühl. Hat Jesus auch gehabt. Hat ihn verrückt gemacht, wenn Menschen schlecht und ungerecht behandelt worden sind und hat ihn motiviert, etwas dagegen zu tun. Und ich glaube, das sollte es bei uns auch auslösen. Nicht eine Schimpftirade über irgendwelche Leute, sondern eine Wut, eine innere, die uns beflügelt, etwas zu tun. Und ich glaube, den Flüchtlingen zu helfen aus der Ukraine ist so etwas, wo uns eine Wut, also wenn ich einmal die Nachrichten schaue, bekomme ich eine Wut über, oder? Das ist, und das ist eigentlich auch okay, oder? Aber die Wut, die muss einen positiven Ausguss haben, dass man eben sagt, wir machen etwas, die Ungerechtigkeit zu lindern, die Not zu lindern und stellen uns mit dem, was wir haben und können, mit allem Beschränkung zur Verfügung. Oder ist es angemessen, traurig zu sein, wenn man einen Schicksalsschlag erlitten hat? Dann ist natürlich die Antwort ja. Natürlich ist das angemessen. Es ist ein angemessenes Gefühl, zu trauern. Das braucht es, oder? Und man sollte das Ventil vom Klagen brauchen. Und darum kann man auch klagen über die Situation in der Ukraine. Das ist das, was wir dürfen. Klagen über das. Klagen auch über Sachen in unserem Leben, wo uns irgendein Leid widerfahren ist. Aber dass man nachher auch wieder den Blick hat, den Aufblick auf das, was Gott macht und ist. Und wieder Hoffnung schöpft. Und wie das kann funktionieren, wie das spielt, das ist eigentlich sehr gut, eigentlich gerade im gegenteiligen Person zu sehen am David, wo eben ein Mensch war, der unheimlich emotional war, oder? Und er konnte seine Emotionen artikulieren. Er konnte sagen, was in ihm innen vorgeht. Und er konnte ja die unterschiedlichsten Gefühle können benennen, positive und negative. Und er hat geklagt, hat einmal geklagt vor Gott. Und am Schluss hat er aber immer auf Gott vertraut. Auf Gottes Wahrheit vertraut und sich von dem leiten lassen. Und ein Psalm, wo das vorkommt, das ist der Psalm 42. Und da lese ich euch jetzt Verse 2 bis 6, wo die Emotionen spürbar sind, die der David hatte. Wie ein Hirsch schlechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele, Herr, dürstet nach Gott. Nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. wie ich ein Herzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken, in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Der Psalm von David, das ist beispielhaft, wie die Emotionen bei ihm eben rausgekommen sind, wie er die hätte benennen können, die ausgeschüttet hat vor Gott und Klage vor Gott gebracht hat. Er ist unheimlich emotional in diesen Gebeten. Und das ist ja das, was Psalmen auch ausmacht, dass man sich zu seinen Gebeten machen kann, weil die Emotionen vorhanden sind und sich mit unseren je nachdem decken. Aber der David war kein Gefangener von seinen eigenen Emotionen. Der war nicht gefangen wie der Jona. Sondern am Ende des Gebets hat er immer wieder den Blick auf Gott gerichtet und hat sich von Gottes Wahrheit bestimmen lassen. Gottes Wahrheit und sein Glauben an die Wahrheit waren die Basis und die Quelle von diesen Gefühlen, die er Raum gegeben hat. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für einen hilfreichen Umgang mit seinen eigenen Gefühlen, mit seinen Emotionen. Dass Gottes Wahrheit der Maßstab ist, nachdem wir unsere Gefühle bewerten und wie wir mit ihnen umgehen. Und eine befreiende Frage als Kompass für den Umgang mit seinen eigenen Gefühlen ist der, wo Gott die Frage, die Gott dem Jona gestellt hat. Zürnst du zu Recht? Ist dein Gefühl angemessen für die Situation, wo du dich jetzt hier drinnen befindest, mit den Leuten, die du jetzt Umgang hast? Ist das ein hilfreiches Gefühl? Hilft das in dieser Situation dir und den anderen? Ist das ein Gefühl, das von Gottes Wahrheit bestimmt ist? Oder kommt das von irgendwo? Führt dein Gefühl in die Freiheit? Die und die anderen? Bestimmt die Glauben dein Gefühl? Oder die Gefühle, die Glauben? Ich glaube, das ist so ein Kompass, wo wir uns fragen können, wenn wir in einer Situation sind, wo wir vielleicht nicht wissen, ob das Gefühl, das wir jetzt haben, angemessen ist und hilfreich für die Situation. Und ich möchte an dieser Stelle dafür beten, dass Gott uns die Weisheit gibt im Umgang mit unseren eigenen Emotionen. Ja, Jesus, ich möchte dir danken für die Gefühle, die du uns geschenkt hast, die uns so einzigartig machen, die so eine Bereicherung können sein für unsere Beziehungen, für unsere Beziehung zu dir, für unser Leben allgemein, für den Dienst, für die Leidenschaft und einfach für alles, was uns eigentlich ausmacht in unserem Leben. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, unsere Gefühle zu erkennen, zu ergründen, dass wir sie benennen können und dass wir einen guten Umgang damit haben können. Amen.